Das Donau 3 FM Wahlspezial.
Die Entscheidung. Donau 3 FM.
Ja, am 17. Dezember wird gewählt, dann entscheidet sich, wer die nächsten 8 Jahre das Sagen hat im Ulmer Rathaus. Bleibt es der Amtsinhaber Gunter Zisch oder der Herausforderer Martin Ansbacher von der SPD? Und wir freuen uns riesig, dass beide Kandidaten hier bei uns im Donau 3 FM Weihnachtsmarktstudio sind. Herzlich willkommen, Herr Zisch.
Dankeschön für die Einladung.
Und Herr Ansbacher, wir freuen uns riesig.
Schönen guten Abend.
Ja, und wir haben natürlich im Vorfeld unsere Hörer befragt, was Sie denn von den beiden Kandidaten, also vom Amtsinhaber und vom Herausforderer, wissen wollen, wo der Schuh drückt bei den Hörern. Und wir haben wirklich einen guten Zulauf gehabt. Wir haben viele Mails, viele Anrufe bekommen. Wir haben das versucht, auch alles ein bisschen zu bündeln. Das fließt dann ein in 5 Themenblöcke. Ich sage es immer ganz kurz, und zwar Block 1, Leben in der Stadt. Erkläre ich dann gleich noch ein bisschen was dazu. Block 2, die Mobilität. Block 3, natürlich das große Thema Klima. Block 4, die Visionen, die Zukunft. Wie entwickelt sich Ulm? Wie steht Ulm am Ende der Amtszeit dann im Jahr 2032 da? Und dann haben wir noch einen kleinen bunten Block zum Schluss. Und das wäre es dann auch schon in den nächsten 60 Minuten. Ich glaube, wir haben viel zu bereden. Deswegen legen wir los. Wie gesagt, vielen Dank, dass die beiden Kandidaten da sind, aber nicht nur die.
Genau, unser großer Dank gilt natürlich auch an der Regie Roland Eberhardt, Programmchef Marco Worms ist da, draußen steht unser Geschäftsführer Karl-Heinz Gern und hinter mir unser Online-Chef Nico Walz. Die ganze Nummer wird nämlich auch ins Internet übertragen. Ich bin Paolo Percoco und bei mir sitzt natürlich auch unser Nachrichtenchef Harry Kist.
Und wir legen los, Block 1, Leben in der Stadt. Es geht natürlich um Wohnraum, um bezahlbaren Wohnraum, und das Paradebeispiel ist immer die junge Familie mit 2 kleinen Kindern. Wo soll die wohnen, wie soll sie wohnen und vor allem, was soll der ganze Spaß kosten, wie kann man die Mietpreise eindämmen? Und ich habe es gerade gesagt, wir haben viele Hörer Resonanzen bekommen, und gerade bei diesem Thema gab es einige Meldungen dazu. Paulus Höfling zum Beispiel, er fragt, ja, wo sind denn die vielen Wohnungen, die es für junge Ulmer Familien braucht? Die Wartezeit bei der UWS für eine 5-Zimmer-Wohnung, also eine große kindgerechte Wohnung oder ein kleines Haus, aktuell rund 6 Jahre. Wahnsinn. Und Saskia und Markus, ebenfalls eine junge Familie, die wollen von den beiden Kandidaten wissen, wann gibt es endlich bezahlbaren Wohnraum für junge Familien? Was können Sie tun, damit sich wieder mehr junge Familien Wohnungen in Ulm leisten können? Da war das Stichwort unter anderem UWS. Herr Zisch, was kann man tatsächlich tun? Was kann die Stadt, was können Sie dafür tun für junge Familien?
Die erste Frage ist ja, was haben wir in den letzten Jahren getan? Ein großes Thema Wohnraumversorgung ist die soziale Frage unserer Zeit. Dieses Jahr sind 800 neue Wohnungen zur Vermietung frei, nächstes Jahr auch wieder 800. Das heißt, wir haben uns wirklich angestrengt, und auch für mich als Oberbürgermeister ist das eines der obersten Ziele. Was heißt bezahlbar? Geförderter Wohnraum 7-8 Euro für eine Neubauwohnung und für eine frei finanzierte 12 Euro. Und jetzt ist die Bundesregierung auf die Idee gekommen, alle Förderprogramme entweder einzustampfen oder sie so auszustatten, dass dieses Jahr und nächstes Jahr überhaupt kein Geld mehr da ist, um zu fördern. Die Baupreise sind gestiegen, die Zinsen sind gestiegen, deshalb müssen wir alle Anstrengungen unternehmen, dass wir trotzdem bauen. Bei der UWS gilt für mich, die UWS wird bauen. Wir werden die UWS mit 50 Millionen, Millionen Euro Eigenkapital ausstatten, damit die UWS, egal was passiert, immer bauen kann. Trotzdem, der Ansbacher tritt ja für die SPD an, die Bundesregierung muss endlich dafür sorgen, dass Bauen wieder einfacher und schneller geht. Und dazu gehört, dass der Bund die Förderprogramme wieder hochfährt. Er hat sie nämlich schrumpfen lassen. Das ist tödlich für den Bau. Deshalb ist mein Ziel, möglichst viel zu unternehmen, was wir selber tun können. Das heißt auch, eigene Standards in Frage stellen. Wir müssen wieder einfacher bauen. Wir überfrachten Bauwerke mit unglaublich viel Bürokratie und Vorschriften, sodass man an der Stelle, glaube ich, mal wieder Boden finden muss. Dann gibt es ganz viele Projekte, die baugenehmigt in der Schublade liegen, weil die Investoren sich nicht trauen. Und da müssen wir als Stadt möglichst viel Vertrauen schaffen, damit wieder gebaut werden kann. Aber die Stadt allein wird es nicht hinbekommen. Wir haben ja den Wohnraumbedarf in der ganzen Region. Insoweit braucht es wirklich jetzt mal einen Umschwenk der Bundesregierung. Viel angekündigt, aber wenig gemacht. Und da erwarte ich schon, dass möglichst schnell alles getan wird, dass wieder der Wohnbau, Bauen, Bauen, Bauen in Schwung kommt.
Hans, das wollen Sie sicherlich auch, aber wie soll es funktionieren? Was haben Sie für Visionen? Wie soll es vonstatten gehen?
Das Problem ist bei uns natürlich in der Stadt das zentrale Problem und das ist auch ein soziales Problem. Deswegen sind die Fragen, und es ist auch gut, dass Sie das Thema gleich am Anfang benennen, weil es in unserer Stadt das virulenteste Problem überhaupt ist. Jeder, der sich ein bisschen mit der OB-Wahl beschäftigt hat, weiß, dass ich Fachanwalt für Mietrecht bin. Das heißt, wenn jemand seine Wohnung verliert, weiß ich ganz genau, was das bedeutet. Vor allen Dingen junge Familien oder Menschen, die keinen großen Geldbeutel haben, suchen dringend bezahlbaren Wohnraum. Und deswegen ist das auch im OB-Wahlkampf zu Recht eines der wichtigsten Themen. Was können wir tun? Wir müssen mehr bauen. Und wir haben diese Argumente schon sehr häufig ausgetauscht. Und deswegen werden wir auch heute nochmal über dieses Thema sprechen. Der Zisch tritt ja für die CDU an. Das heißt, er kann natürlich auch dann sagen, wenn wir uns immer schön die Ränkespiele hin und her parteipolitischen Hörspielen, das bringt uns ja nicht weiter. Wir müssen gucken, was wir in der Stadt machen können. Also was kann die Kommune tun? Wir müssen das als Schwerpunktthema setzen. Wir müssen mehr Bauland zur Verfügung stellen. Wir müssen verdichteter bauen. Wir müssen aber auch viel mehr bezahlbar bauen. Und wir müssen vor allen Dingen auch ein kommunales Wohnungsbau-Förderprogramm auflegen. Das heißt, wir müssen Geld in die Hand nehmen, um bezahlbares Wohnen zu ermöglichen. Und wir müssen es vor allen Dingen zur Chefsache machen. Ich will, dass in dem Rathaus eine Stabsstelle Wohnen eingerichtet wird, die sich mit dem Thema Wohnungsbau intensiv beschäftigt. Da ist jemand da, der sich mit Wohnungsbau, mit Sozialem beschäftigt, weil das ein soziales Thema ist. Und wir müssen vor allen Dingen natürlich die UWS, das ist richtig, ausstatten mit viel Kapital, um mehr bezahlbares Wohnen zu ermöglichen. Wir müssen da Geld in die Hand nehmen, es bringt nichts, wenn wir sagen, die eine Stelle spielt sich gegen die andere aus, wir müssen gucken, was können wir in Ulm machen und da gibt es viel zu tun. Wir müssen investieren und ein kommunales Wohnungsbauförderprogramm auflegen. Und wir müssen vor allen Dingen, letzter Satz, ein Bündnis für bezahlbares Wohnen ins Leben rufen. Das heißt, wir müssen alle an einen Tisch holen und sagen, wo können wir auf kommunaler Ebene einfacher bauen, Grund und Boden preiswerter zur Verfügung stellen für diejenigen, die preiswerten Wohnraum erzielen wollen. Also da gibt es viel zu tun auf kommunaler Ebene und da unterscheiden wir uns schon, wie wir das machen wollen.
Und die Frage, die sich da anschließt, wer soll denn künftig Wohnungen bauen? Die öffentliche Hand, wir haben es ein bisschen rausgehört jetzt und ist ja auch bekannt, die öffentliche Hand hat kein Geld mehr da oder fast kein Geld mehr. Die Förderprogramme wurden zum Teil zusammengestrichen. Und die Privatwirtschaft, die bei diesen Preisen, bei der Explosion auf dem Bauwirtschaftssektor, die winkt auch ab. Die ist auch nicht mehr so begeistert dafür. Wer soll künftig die vielen Wohnungen, die benötigt werden, vor allem wenn wir nach vorne gucken und mehr Menschen auch in Ulm wohnen werden, wer soll die tatsächlich bauen, Herr Zisch?
Alle. Wir brauchen jeden, der Wohnraum schafft oder schaffen möchte. Und wir müssen ermöglichen, dass gebaut wird. Wir brauchen keine Stabstellen oder neue Arbeitsgruppen. Wir haben kein Erkenntnisdefizit. Wir haben ein Defizit, dass genehmigte Projekte in der Schublade liegen. Und wenn ich höre Wohnbauförderprogramm, ja, es gibt Wohnbauförderprogramme, nämlich des Bundes und der Länder. Die Stadt darf gar nicht Bank spielen. Und die Förderprogramme, die es gibt, da geht es um Eigentumsbildung in Deutschland, um Eigentumsbildung für junge Familien. Darüber kann man reden, mir auch wichtig. Aber grundsätzlich mal darf man nicht ablenken von Defiziten, die für ganz Deutschland gelten, weil wir in Ulm diese Defizite nicht allein mildern können. Entscheidend ist, und deshalb sage ich auch zum Thema Arbeitsgruppen, wir haben in den letzten 12 Monaten mit allen Investoren geredet, gesagt, was müssen wir tun, damit ihr wieder baut. Und da geht es schon darum, dass wir auch eigene Beschlüsse hinterfragen müssen. Wir sind sehr schnell bei vorhabenbezogenen Bebauungsplänen. Bei uns dauert es ein Dreivierteljahr, in anderen Städten 5 Jahren. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, sich auch selber ehrlich zu machen und möglicherweise auch die ein oder andere Erwartung, die in guten Zeiten formuliert worden ist und vom Gemeinderat auch beschlossen worden ist, in Frage zu stellen. Wer soll bauen? Jeder muss bauen. Und gerade die SPD-Fraktion hat ja öfters den Anlauf genommen, die städtische UWS soll immer mehr bauen und die anderen seien nicht so wichtig. Das geht aber nicht. Wir brauchen alle. Wenn wir viel mehr Wohnraum brauchen, müssen wir alle dazu animieren und ermöglichen, dass alle bauen können. Und zwar nicht nur der Staat, sondern eben auch die privaten Investoren. Davon haben wir sehr viele bewährte Investoren, Wohnbauträger in der Stadt, die alle gerne bauen würden, wenn wir alle
die Rahmenbedingungen letztendlich stimmen dann auch, ja.
Naja, also andere Städte haben ein kommunales Wohnungsbauförderprogramm. Da geht es nicht um Eigentumsbildung, sondern da geht es um Mietwohnungsbauförderung. Karlsruhe und München machen das ja auch. Das heißt also, andere Städte gehen da voran und ermöglichen das. Und wir können ja über unsere Bodenpolitik steuern. Und das müssen wir viel besser und mehr einsetzen. Bisher war es so, jemand, der von uns ein Grundstück haben wollte, der hat es auch bekommen zu einem Marktwertpreis. Wir können aber sagen, wenn wir steuern können, du bekommst, wenn du als privater Investor bei uns ein Projekt hast mit bezahlbarem Wohnraum, bekommst du das Grundstück billiger, je mehr du bezahlbaren Wohnraum schaffst. Also haben wir durchaus Steuerungsmöglichkeiten. Und wenn es darum geht, wie wir uns aufgestellt haben die letzten Jahre, muss man schon sagen, Wir als Gemeinderat hatten beschlossen, von 2016 bis 2021 insgesamt 3.500 Wohnungen hätten wir gerne erstellt gehabt. Da war noch kein großes Problem mit Zinslast und allem drum und dran. Und wir haben in dieser Zeit nie diese Zahl erreicht. Und deswegen bauen wir jetzt dieser ganzen Geschichte hinterher. In der Zeit haben wir das Programm beschlossen gehabt, hätten wir es erzielt, hätten wir diese Wohnung gebaut bekommen, hätten wir jetzt nicht dieses große Problem. Also da gab es auch nicht nur ein Erkenntnisdefizit, sondern auch ein Umsetzungsdefizit in dieser Zeit. Und da hätte man mehr machen müssen, mehr können. Und das müssen wir auch tun. Wie gesagt, ich würde mir auch mehr wünschen, dass vom Bund mehr Unterstützung bekommt, gar keine Frage, aber das wollen die Leute nicht hören, ob jetzt der oder die schuld ist. Sonst könnte man sagen, die Frau Razavi ist von der CDU die Bauministerin. Das ist langmütig, darüber zu sprechen. Aber wir müssen dringend da was tun, auch als Stadt, und wir können es, Gott sei Dank.
In dem Sektor muss tatsächlich was getan werden, gar keine Frage. Ich möchte noch eine Hörerin hinterher schießen, die das aus ihrer Sicht natürlich knallhart auf den Punkt bringt, nämlich die Semila, die hatte geschrieben, sie ist alleinerziehende Mutter, auch noch schwer erkrankt, sie sucht dringend eine neue Wohnung, wie gesagt, alleinerziehende Mutter, findet aber keine. Ihre Frage, warum wird man als Ulmer Bürger so alleine gelassen? Also da spricht sehr viel Frust mit. Alleinerziehende Mutter mit Kind.
Alle Fragen diesbezüglich, die an mich herangetragen werden, beantworte ich selber. Ich schaue mir auch alle Fälle selber an. Wir haben, das ist richtig, sehr viele auf der Warteliste. Und wir wollen natürlich alle auch gleich behandeln. Das heißt, es gibt viele Kriterien, die da eine Rolle spielen. Mir macht es wirklich große Sorgen, weil alleinerziehende Mütter sind die soziale Gruppe in der Stadt, die unsere größte Hilfe braucht. Da haben wir ganz viele, die auch oft prekär leben müssen, deshalb sind die auch bevorzugt in der Liste zu bedienen. Nur, man muss eben sehen, Einzelfälle sind Einzelfälle, wir müssen schon alle im Blick haben, und deshalb glaube ich, gerade dieses Jahr und nächstes Jahr werden wir mit 2x800 Wohnungen ganz vielen die Möglichkeit geben können, eine Wohnung zu bekommen. Und ich hoffe auch, dass, wenn jemand in einer UWS-Wohnung wohnt und dann in eine Neubauwohnung zieht, das sind ja ganz viele Fälle, ungefähr die Hälfte, dass dann auch bestehende Wohnungen frei werden, die zu einem günstigen Preis, 6,50 € ist die Durchschnittsmiete bei der UWS, dann solche Menschen eine Wohnung bekommen. Ich wünsche mir das und ich hoffe, dass es uns gelingt, möglichst vielen die Gelegenheit zu geben. Gerade die alleinerziehende Mutter mit Kindern, das ist die größte Gruppe, um die wir uns am meisten sorgen.
Also Problem erkannt. Hoffen wir, dass es dann entsprechend dann auch möglicherweise Hilfe gibt. Wir sehen es, sozialer Wohnungsbau oder insgesamt der Wohnungsbau in der Stadt ein ganz großes Thema. Ein zweites großes Thema, unser zweiter Block, Mobilität. Auch das ein ganz großes Thema. Und da möchte ich im Grunde eigentlich auch gleich,
was haben wir? Jetzt kommen noch.
Achso, wir haben noch, Moment, Entschuldigung, Leben in der Stadt, ich war ja schon beinahe in Sprung zu weit. Der Paolo hat nämlich sich auch viel mit Hörern unterhalten zum Thema Leben in der Stadt. Und da gibt es natürlich noch mehr Aspekte wie nur das reine Wohnen.
Das sind aber gar nicht so viele. Wir haben noch 4 Fragen, die auch zum Leben in der Stadt gehören, die wir Ihnen jetzt einfach stellen werden. Also ich mach's kurz, dann kannst du auch gleich wieder übernehmen, Harry. Das ist auch ein Thema, das brennt, und zwar geht es um Erziehung, Krippenplätze. Wir haben von Daniela eine Frage bekommen, die heißt, warum sind oder werden die Krippenplätze in Ulm immer teurer und sind dabei so knapp, und haben Sie vor, daran etwas zu ändern? Jetzt haben Sie gerade die letzte Frage beantwortet, dann machen wir bei Ihnen weiter.
Also ich habe da eine relativ klare Haltung. Eigentlich sind Kitas Bildungseinrichtungen, deswegen müssen Bildungseinrichtungen eigentlich kostenlos sein. Das können wir uns aber in Ulm nicht leisten, da gibt es auch keine Mehrheit im Gemeinderat. Das ist eine Landesaufgabe, deswegen trotzdem wir eine Gebührenstaffelung in unserer Stadt haben, sind diese Gebühren zu hoch. Vor allen Dingen für die, die knapp drüber sind über dem Hilfebezug, sage ich jetzt mal, die alleinerziehende Mutter, die gerade so beim Arbeiten ist und die muss so viel fürs Wohnen schon bezahlen, dann muss sie auch noch ihre, wenn sie zum Arbeiten geht, auch noch für den Kita-Platz etwas bezahlen. Also wenn ich da eine soziale sozusagen Ausgleich, einen sozialen Ausgleich haben will, ich finde, die Gebühren sind insgesamt zu hoch. Es wird immer gesagt, dass was nichts kostet, ist nichts wert. Aber in diesem Bereich, im Bildungsbereich, ist es völlig falsch. Was können wir tun? Wir müssen Anreize schaffen, damit es mehr Kita-Plätze gibt. Also brauchen wir mehr Erzieherinnen und Erzieher. Erstens müssen wir diesen Beruf attraktiver machen. Wir müssen die Ausbildung bezahlen, wir müssen ihn besser vergüten. Wir müssen eine Anerkennung dieser Berufe vor allen Dingen öffentlich auch nochmal sagen, wie dankbar wir sind, dass es diese Person überhaupt gibt. Meine Frau ist Erzieherin, ich weiß, um was es da geht. Also es ist wirklich wichtig, dass wir diese Bildungseinrichtungen stärken, dass wir das Arbeitsumfeld attraktiver machen. Denn nur so bekommen wir es hin, diesen wachsenden Bedarf. Wir sind eine wachsende Stadt. Wir werden nicht nur ein Thema mit bezahlbarem Wohnraum haben, sondern vor allen Dingen im Bildungsbereich. Und wir können uns als Gesellschaft es uns nicht leisten, dass uns ein Kind auch verloren geht. Also da fängt es schon an. Und da zeigt sich das soziale Gesicht einer Stadt. Wir müssen da mehr tun. Und da haben wir eine Riesenaufgabe. Und da können wir auch, und es ist immer so, wir müssen halt auch investieren und auch da auch teilweise besser bezahlen. Sonst schaffen wir es nicht, Menschen für diesen Beruf zu begeistern. Bei denen geht es nicht nur ums Geld, es geht auch um die Aufgabe. Aber wir brauchen ein gutes Arbeitsumfeld, wir brauchen ein gutes Klima, dann schaffen wir das. Und wir müssen uns an die Gebührenstruktur ranmachen. Die Gebühren sind zu hoch.
Herr Zisch.
Vielleicht sortieren wir es mal. Eine Ausbauoffensive, wir haben in den letzten 8 Jahren 900 Kinderbetreuungsplätze geschaffen. Und in den nächsten Jahren werden noch 500 hinzukommen, Bedarf. Der zweite Punkt ist, wir haben einkommensabhängige Gebühren. 15% des Gesamtaufwands von 65 Millionen Euro mittlerweile wird durch Gebühren gedeckt. Der meiste, der größte Teil, 50 Millionen Euro insgesamt, wird vom Steuerzahler finanziert. Und einkommensabhängig heißt, wer gut verdient ist, der zahlt einen kleinen Teil des Aufwandes als Gebühr. Und wer wenig verdient, zahlt nichts. Das heißt, die Alleinerziehende mit 2 Kindern, die ohnehin schon wenig Geld in der Tasche hat, die zahlt bei uns nichts, bekommt aber dieselbe Leistung wie jeder andere, auch der Besserverdienende. Das ist das Prinzip, starke Schultern tragen mehr wie schwache Schultern. Bei den Fachkräften sind wir uns in der Sache einig. Wir haben Fachkräftemangel in vielen Bereichen. Bei uns die Ausbildung, bei uns gibt es keine Auszubildende mehr, die keine Vergütung bekommt. Das haben wir schon lange abgeschafft. Wir bemühen uns auch sehr, Quereinsteiger zu ermöglichen, in die Kinderbetreuung einzusteigen. Also da gibt es ein großes Programm, Fachkräftemangel, Behebung, Attraktivitätssteigerung dieses Berufes, was wirklich sehr, sehr wichtig ist. Und wenn ich jetzt mal mit anderen Städten vergleiche, in der reihenweise Betreuungseinrichtungen geschlossen werden oder gar nicht aufgemacht werden, glaube ich schon, dass wir in Ulm, das habe ich selber auch vorangetrieben, schon als erster Bürgermeister, dass wir da im Bereich der Fortbildung, im Bereich der Bezahlung immer schon vorangegangen sind, um genau diese Situation wie in anderen Städten nicht eintreten zu lassen. Also an der Stelle, glaube ich, ist die erste Priorität, und es gibt mittlerweile, ich sage mal eine Zahl, vor 12 Jahren haben wir 16 Millionen Euro zugeschossen. Heute sind wir bei 50 Millionen. Es gibt keinen Bereich, der uns so wichtig ist, auch finanziell, aber nicht nur, wie der Bereich Kinderbetreuung.
Und eben frühkindliche Bildung. Wir bleiben beim sozialen Thema, nämlich Armut in der Stadt, die ja leider auch zumindest gefühlt nach draußen recht groß ist. Da hat uns die Katrin geschrieben und fragt, was Sie planen, um die momentane und steigende Armut in Ulm zu verringern bzw. in den Griff zu bekommen. Da geht es eben auch sowohl um Kinder als auch um Altersarmut. Herr Ansbacher.
Ja gut, wir haben ja eine Armutsberichterstattung, nennt man das. Das heißt, die Stadt weiß, was die Ursache für Kinderarmut und vor allen Dingen auch für Altersarmut ist. Da gibt es Pläne und Statistiken. Es geht immer darum, wie wir diese Pläne, da gibt es Handlungsempfehlungen drin, wie wir diese Pläne umsetzen können. Da fehlt es an Geld und da fehlt es an Personal. Es kann eigentlich nicht sein, dass in unserer reichen Stadt, wir sind ja eine reiche Stadt, es eine Kinderarmut gibt, in der jedes 5. Kind in unserer Stadt mindestens armutsgefährdet oder sogar schon arm ist. Und wir haben eine Altersarmut, das ist nicht mehr hinnehmbar. Wir haben auch das Thema, und das ist das, was uns alle bewegt, im Wahlkampf, auch kommunalpolitisch, dass wir Menschen haben, die eigentlich Grundsicherungsempfänger sind, die praktisch die sozialen Leistungen in Anspruch nehmen könnten, es aber nicht tun. Es sind 86% der alten Menschen, die eigentlich Anspruch darauf hätten, die tun es aber nicht. Das würde helfen beim Wohnen, das würde helfen beim Leben, das würde helfen bei der Teilhabe, bei allem Möglichen. Und da müssen wir einfach ran. Armut in einer Stadt ist vor allem in so einer reichen Stadt wie der unseren eigentlich nicht hinnehmbar. Und da müssen wir halt auch investieren. Es gibt Pläne. Wir haben uns als Gemeinderat aufgemacht, im letzten Jahr in der Haushaltsplanberatung 100.000 Euro gegen Altersarmut zu investieren. Das ist aber ein Tropfen auf dem heißen Stein, da können wir machen. Und wir müssen vor allen Dingen auch uns den Menschen face-to-face, wie man so neudeutsch sagt, auch kümmern. Altersarmut hat was mit Entfremdung, mit sich zurückziehen zu tun. Und dann müssen wir auch Programme auflegen, die gibt's auch, heißt Präsenz, müssen wir ausbauen, müssen wir weitermachen, damit man die Menschen aus der Armut herausholt und sie auch am Leben teilhaben lässt. Wir brauchen auch ein Sozialticket, und zwar ein Sozialdeutschland-Ticket. Mobilität hat auch was mit Teilhabe zu tun. Das müssen wir auch fördern. Also es gibt schon Programme. Das ist keine neue Erkenntnis, aber da müssen wir was tun. Und weil natürlich Und das ist mir schon entscheidend wichtig, warum ich auch angetreten bin. Die soziale Herkunft darf nicht über die Zukunft entscheiden. Das ist ein einfacher Satz, aber da steckt unglaublich viel drin. Und wenn die Kinderarmut den Weg bestimmt, dann geht was in unserer Stadt falsch. Dann müssen wir richtig ran.
Herr Zisch, was wollen Sie tun?
Also da Ansbach ist seit 10 Jahren im Gemeinderat, seit 5 Jahren Fraktionsvorsitzender. Er macht immer so einen Gegensatz auf. Wir sind ja in der OB-Wahl. Und die Frage ist, was kann der OB persönlich tun? Das eine ist, wir sind eine prosperierende Stadt und haben Vollbeschäftigung. Das ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass möglichst wenig Menschen unter Armut leiden. Und da gibt es viele, viele Programme. Ich glaube, das ist mal der entscheidende Punkt. Die Menschen müssen Arbeit haben. Und Vollbeschäftigung und Prosperität, auch hohe Steuern haben, sind Voraussetzung dafür, dass wir beste Sozialpolitik machen. Wir sind auch eine solidarische Stadt. Der zweite Punkt ist, ich habe selbst eine Kampagne auf den Weg gebracht, weil genau der Punkt Altersarmut ist das große Thema der nächsten Jahre. Immer mehr Menschen, ich bin selber geburtenstarker Jahrgang, gehen in Pension und müssen sich dann sorgen, ob sie selbstbestimmt im Alter noch leben können, aus eigener Kraft. Das ist eine große Sorge. Deshalb braucht es ein breites Paket, was ganz viel schon auf den Weg gebracht wird, um genau diesen Menschen zu helfen. Ich nenne mal ein Beispiel, was mir besonders am Herzen liegt, das Thema Sozialorientierung. Das heißt, es geht nicht nur um den Geldbeutel, es geht auch, Schwäbisch sagt, um Anspruch. Ich habe Wochenmärkte auf den Weg gebracht, Quartierszentralen sind ausgebaut worden. Also ganz viele Einrichtungen, dort wo die Menschen sind in ihrem Nahbereich, dass sie dort auch soziales Zusammenleben pflegen können, damit sie aufgenommen werden, dass sie jemand haben, der sich kümmert. Wir haben in der Corona-Pandemie gesehen, wie viel Nachbarschaftshilfe entstanden ist. Das heißt, das Thema, da geht es nicht ums Geld. Wir sind eine sehr sozial starke Stadt, sondern geht's um viel mehr. Und deshalb, glaube ich, darf man das Thema nicht immer nur auf Staat und Geld reduzieren, sondern es braucht viel mehr. Und gerade die Sozialorientierung und die vielen Organisationen in dieser Stadt, die für Solidarität mithelfen, die sind ganz entscheidend. Bei den Alleinerziehenden mit Kindern, da habe ich schon was dazu gesagt, und anderen Armutsgefährdeten oder tatsächlichen Armutlebenden haben wir wirklich ein breites soziales Netz. Da kann man jeden Tag besser werden. Aber der Herr Ansbacher, was er vorher gesagt hat, übertreibt natürlich oft und spitzt zu, das kann man machen. Ich finde, wir sollten uns auf unsere Stärken konzentrieren und mir ist es wichtig, dass wir den Menschen ein gutes Leben, ein selbstbestimmtes Leben im Alter ermöglichen, Altersarmut, und zu ihnen hingehen und sagen, wenn du vom Staat Geld bekommst, dann ist es kein, du bist nicht arm. Du hast ein Anrecht darauf, Geld zu bekommen, und deshalb glaube ich, es ist so eine breite Palette an Unterstützung, die die Menschen, die in unserer Stadt sind, brauchen. Und da werde ich mich in den nächsten Jahren noch mehr dafür einsetzen, weil es wird ein noch größeres Thema werden für uns alle. Eine reiche Stadt muss besonders solidarisch sein. Voraussetzung ist Vollbeschäftigung und dass wir auch sehr sparsam und solide mit unserem Geld umgehen, weil wir wollen ja diese Ansprüche auch in 10 Jahren noch erfüllen. Wir müssen schon aufpassen, dass wir immer leistungsfähig sind, um den Schwächsten in unserer Gesellschaft Hilfe zukommen zu lassen.
Eine letzte Frage haben wir noch im ersten Block. Da geht es um das Thema Sicherheit. Da geht es Richtung Lederhof, Sedelhöfe. Anna ist Studentin, hat uns geschrieben und sie jobbt in der Gastronomie in der Innenstadt. Sie sagt, dass jedes Mal, wenn sie nach der Schicht in der Nacht nach Hause möchte, dass sie ein unsicheres Gefühl hat. Sie sich auch schon oft von jungen Männern belästigt und unflätig angesprochen gefühlt hat oder wurde. Sie möchte wissen, was sie als OB für wieder mehr Sicherheitsgefühl auch oder vor allem junger Frauen in Ulm tun wollen. Stichwort Lederhof, Sedelhöfe.
Wer ist dran? Okay. Das ist wirklich in der Tat ein ganz großes Thema in der Stadt. Es gibt eine statistische Sicherheit und eine gefühlte Sicherheit. Ulm ist kein Kriminalitäts-Hotspot, aber es gibt Orte in unserer Stadt, da muss man was tun. Und es gibt dunkle Räume, wir müssen viel mehr mit Beleuchtung arbeiten. Es gibt Angsträume, die in unserer Stadt bestehen, vor allen Dingen für junge Frauen, die abends allein unterwegs sind. Und da müssen wir was tun. Da gibt es Möglichkeiten, mit intelligenter Beleuchtung zu arbeiten, um dunkle Ecken auszuleuchten. Das andere ist aber auch, wir brauchen mehr Sicherheitskräfte auf der Straße. Das bringt ein größeres und größeres Sicherheitsgefühl. Und wir brauchen natürlich auch, das muss man auch sagen, an gewissen Brennpunkten eine härtere Maßnahme. Am Bahnhof bin ich beispielsweise mittlerweile dafür, ein Alkoholkonsumverbot einzuführen, weil es da gibt's 30, 40, 50 Männer, die sich wirklich einen in die hinter die Binde gießen. Und dort, wenn sie dort ankommen als junge Frau, haben sie da ein Problem. Also ich finde das mittlerweile nicht mehr so ganz in Ordnung. Der Lederhof ist mittlerweile, da ist ein Kriminalitäts-Hotspot entstanden, so finde ich. Da wird mit Drogen gedealt, da wird alles Mögliche offen verkauft. Das weiß die Polizei auch. Also da könnte man mit Videoüberwachung einiges unternehmen, um dort die Sicherheit zu erhöhen. Das heißt, man muss schon ein bisschen die Daumenschrauben anziehen und man muss mehr für die Sicherheit machen. Es gibt Angsträume, Beleuchtung, mehr Sicherheitspersonal und ein bisschen auch die polizeirechtlichen Maßnahmen, die wir in gewissen Ecken haben, auch tatsächlich nutzen, da wird unsere Stadt auch sicherer. Und ein Thema von Sicherheit ist auch Sauberkeit. Sauberkeit ist die Vorstufe von Sicherheit. Die Menschen verhalten sich so, wie die Stadt sich zeigt. Und da kann man, glaube ich, schon in unserer Stadt konstatieren, da gibt es auch großen Handlungsbedarf an gewissen Ecken, wo sich Menschen aufhalten. Da gibt es wirklich Ecken, da müssen wir mehr tun. Der Taubenkot und so weiter, das hört sich alles ein bisschen zunächst lächerlich einfach und kleinteilig an. Aber diese Themen sind für die Menschen wichtig und ich sage Ihnen, dieses Sauberkeitsthema dürfen wir nicht vernachlässigen, weil es ein Teil des Sicherheitskonzeptes ist. Also da gibt es Möglichkeiten und da hat die Stadt auch noch Nachholbedarf, so sehe ich das auch. Also das wären Ansatzpunkte von mir, um die Stadt sicherer zu machen.
Herr Zisch, Sicherheit in der Stadt.
Die gefühlte Sicherheit, das hat ja mit vielem zu tun, was gerade in der Welt in Unordnung ist. Deshalb verstehe ich das sehr gut und ich will sagen, wir haben die meisten KOD, also die meisten städtischen Ordnungsmitarbeiter pro 1000 Einwohner in ganz Baden-Württemberg. Wir stellen noch weiter ein, weil wir mehr Kräfte auf der Straße brauchen, sichtbare Kräfte, also auch mit Uniform. Wir haben mit der Polizei zusammen vereinbart in den letzten Monaten, der Ansbacher war in den Besprechungen teilweise dabei, dass noch mehr Polizei auf die Straße kommt. Das heißt Kontrollen, sichtbare Sicherheit. Im Lederhof haben wir in den letzten Monaten ganz, ganz viel auf den Weg gebracht. Wir fangen nicht bei Null an. Es gibt eine Reihe von zusätzlichen Angeboten, zum Beispiel den Lederhof aufzuwerten mit Kunst, Kultur, mit mobiler Jugendarbeit und vor allem mit polizeilichen Maßnahmen, die weit über das hinausgehen, was sichtbare Sicherheit heißt. Da wird verdeckt ermittelt. Ich will jetzt nicht so viel aus dem Nähkästchen plaudern. Das sollten ja nicht alle hören, die dort vielleicht auch unterwegs sind. Aber glauben Sie mir, da sind wir gerade mit dem ganzen Besteck unterwegs, weil das darf nicht sein, dass es Problemzonen gibt wie der Lederhof und das sich verfestigt. Trotzdem geht's um Leben in der Stadt, um Orte in der Stadt. Wir sind eine Großstadt. Jede Großstadt hat ihre Problemzonen. Das wird auch nie aufhören. Und deshalb müssen wir schon ein bisschen weiterdenken. Wir haben jetzt ein Innovationslabor, eine Ausschreibung gemacht. Wie können wir mit Sensorik, mit Licht Aufenthaltsqualität schaffen? Im Lederhof gibt's ein schönes Beispiel, wie man dort auch mit Installationen diesem Ort einen neuen Charakter gibt. Das muss ein Ort sein, der nicht aus Beton besteht und wo man irgendwie das Gefühl hat, da ist alles kalt, sondern da muss mehr passieren, als nur, dass man Licht anschaltet, sondern es muss ein Ort sein, zu dem man gern hingeht. Und dann ist es auch so, dass die Spitzbube und Spitzmädle in der Stadt vielleicht auch auf die Idee kommen, sich einzubringen und nicht nur rumzulungern. Ich bin kein großer Freund von immer mehr Verboten. Das hört sich alles toll an. Verbote muss man auch durchsetzen. Und ich finde es zunächst mal nicht verboten, in der Stadt irgendwo ein Glas Bier zu trinken. Also da geht es wirklich darum, dass man mit Sozialarbeit, mit Polizei, mit Ansprache und neuen Angeboten versucht, dem Problem auf den Kern zu gehen und nicht nur plakative Forderungen stellt, von denen man ganz genau weiß, dass sie im Prinzip nur an der Oberfläche rumkratzen. Wir müssen schon mehr machen und es hat ganz viel mit Stadtveränderung zu tun, attraktiven Orten und natürlich auch mit knallharten Strafen und deutlichem Polizeieinsatz, wenn die Grenzen deutlich überschritten sind. Da bin ich schon dafür. Da muss es wirklich klar Kante zeigen heißen.
Jetzt noch einmal, Herr Ansbacher hatte sich noch einmal gemeldet und dann kommen wir zum nächsten Block wieder zu Harry Kist.
Ja, bitte. Wenn ich darf.
Ja, natürlich.
Vor allen Dingen, das betrifft ja auch Frauen und zwar jeglichen Alters. Ich habe eine Nachttour durch die Stadt gemacht und wir haben uns diese, sag ich mal, dunklen Orte angesehen und die Damen haben mir dann beschrieben, wo sie Probleme sehen. Und das ist vor allen Dingen dann, wenn ältere Damen unterwegs sind abends, wie kommen sie praktisch sicher mit dem ÖPNV nach Hause? Das war so ein Thema, also wie ist das ÖPNV-Angebot am späteren Abend? Und andere Städte haben so eine Idee und ein Konzept, das heißt Frauen-Nacht-Taxi. Das heißt, man kann mit einer verbilligten Fahrt nach Hause kommen, indem man nicht unbedingt sich alleine auf den Weg begeben muss, sondern wenn ich merke, der ÖPNV fährt nicht mehr oder es ist zu spät, kann ich mich verbilligt mit einem Taxi nach Hause bringen lassen und da eben den sicheren Nachhauseweg haben. Andere Städte machen das. Ich finde es eine gute Idee, weil es eben vor allen Dingen auch um Frauen geht, die sich nicht mehr so sicher fühlen. Druck und Hilfe ist das Thema natürlich. Also Druck aufzubauen, Sicherheitsthema und Hilfe zu bieten. Entschuldigung.
Noch einmal Sie, Herr Zisch.
Nachtbusse ausbauen ist ein großes Thema, gerade für junge Leute.
Jetzt eine super Grätsche rüber zum ÖPNV.
Genau, okay, wir müssen, meine Herren, ein bisschen Gas geben.
Ja, okay, alles klar.
Weil jetzt war natürlich ein riesen Themenblock, Leben in der Stadt. Da gibt es natürlich sehr, sehr viele Aspekte. Wir müssen ein bisschen Gas geben, okay, weil wir haben noch ein paar Themen. Gut. Deswegen, Thema Mobilität. Bitte auch die Antworten in Tick kürzer, okay, damit wir tatsächlich noch ein bisschen mehr unterkriegen. Und ich starte auch gleich natürlich auch ein großes Thema, Ausbau ÖPNV. Auch so ein Dauerthema. Und da gehe ich gleich mit dem Dieter rein, weil der bringt es auch auf den Punkt. Da ist natürlich auch der Aspekt Autos raus aus der Stadt. Wir haben es in der Herrenkellergasse gesehen, was das für ein Aufruhr schon gebracht hat. Dabei war es nur eine Gasse, sage ich mal. Aber der Dieter vom Ulmer Eselsberg, der sagt, 90% der Menschen in Ulm, die lieben ihr Auto. Und die Politik verdrängt seiner Meinung nach immer mehr Autos aus der Innenstadt. Und Dieter findet, dass den Fahrradfahrern quasi der rote Teppich ausgerollt wird. Und das wiederum sorgt natürlich für Unmut bei den Autofahrern, also der Zwist zwischen Autofahrern und Fahrradfahrern. Und deshalb seine Frage an beiden Kandidaten. Dieter will wissen, wollen Sie tatsächlich eine autofreie Innenstadt in Ulm, Herr Zisch?
Nein, die Stadt muss erreichbar sein. Und wir dürfen auch nicht den Fehler machen, die Verkehrsteilnehmer gegeneinander auszuspielen. Das ist der größte Fehler, den man machen kann. Deshalb bin ich auch kein großer Freund dieser Plakate. Autofrei, was heißt es denn? Ein Auto kann auch ein E-Auto sein. Es geht differenzierter darum, den Nahverkehr auszubauen. Mein Ziel ist 50 Millionen Fahrgäste. Wir müssen viel Geld investieren, um das Angebot zu verbessern. Das haben wir ja beim 9-Euro-Ticket letztes Jahr gesehen. Was nützt mir ein günstiges Ticket, wenn der Zug so voll ist, dass ich beim zweiten Mal fahren keine Lust mehr habe auf Nahverkehr? Deshalb geht es wirklich darum, Nahverkehr auszubauen. Wir kaufen jetzt batterieelektrische Busse. Das hat was mit Sauberkeit und Leise zu tun in der Stadt. Diese Woche zeigen wir mal, wie so ein Wasserstoffbus funktioniert. Und ich bin Vorsitzender der Regio S-Bahn und treibe seit Jahren dieses regionale S-Bahn-Konzept voran, weil man dann eben von Hüttisheim zum Bahnhof fährt und umsteigt. Autofreie Innenstadt ist eine ideologische Formulierung, die eigentlich überhaupt nicht weiterhilft, sondern es geht ums Miteinander, ums Austarieren und es geht darum, dass vielleicht auch jeder, der sich auf der Straße bewegt, mal ein bisschen mehr Rücksicht nimmt. Wir haben jetzt in der Fußgängerzone Schilder aufgehängt, dort wo die Fahrradstraßen sind, Rücksichtnahme, Augen auf und vielleicht auch mal absteigen, wenn viele Fußgänger unterwegs sind, weil die älteren Menschen mit Rollator, das sind die Leidtragenden dieser Auseinandersetzung. Deshalb bin ich kein großer Freund davon, die gegeneinander auszuspielen, sondern vernünftige Lösungen zu finden, die mit der Bürgerschaft diskutiert werden und wo dann jeder sagen kann, boah, das hilft uns richtig, so wird unsere Stadt auch künftig lebenswert sein und trotzdem erreichbar sein für alle.
So ist es. Da bleiben wir gleich beim Thema Ausbau ÖPNV. Natürlich so ein Schlagwort unter Ludwig aus der Weststadt, der sagt, warum kann sich denn die Stadt nicht auf ein Kurzstreckenticket bei Bus und Bahn einigen? Also Bahn, da meint er die Straßenbahn. Und ist der kostenlose ÖPNV samstags wirklich zu teuer? Das war ja das Thema, wer zahlt die Zeche? Hans-Wahr, Sie fordern genau das kostenlose ÖPNV-Ticket am Samstag. Und Ausbau der Straßenbahnlinie, wir wissen es alle, die Linie 2 wurde von allen gefeiert, auch sehr gut angenommen. Tatsächlich, warum denn nicht dann die Linie 3? Ja? Zukunftsvision.
Also, das ist ja nicht so einfach, diese vielen Fragen jetzt schnell zu beantworten. Aber es stimmt, wir müssen die Grabenkämpfe der einzelnen Verkehrsteilnehmer müssen wir beenden. Wir müssen aber auch eine Verkehrswende erzielen. Wir müssen schon in der Innenstadt, also bin ich dafür, wir haben einen teuren Parkhausring haben wir geschlossen, da kann man hinfahren, kann das Auto dort parken. Und die Frage ist ja, was heißt autofrei und was heißt Innenstadt überhaupt? Wenn wir mit Innenstadt diesen inneren Ring meinen, glaube ich schon, dass wir den ÖPNV dahingehend stärken müssen. Und wir müssen auch überlegen, dass wir haben ja beschlossen, 25% des Modal Splits an Fahrradanteil soll es geben bis 2025. Da sind wir noch meilenweit davon entfernt. Also müssen wir da viel mehr machen, indem wir auch das Fahrrad attraktiver machen, den ÖPNV ausbauen. Ich bin ein großer Freund und überzeugter Förderer von attraktiven Ticketpreisen, weil ich glaube, dass das was bringt. In anderen Städten unserer Größenordnung gibt es ein Kurzstreckenticket. Ich verstehe nicht, warum wir das bis zum heutigen Tage nicht haben. Das ist gut angelegtes Geld. Ich verstehe nicht, warum man den gleichen Ticketpreis zahlen muss, wenn ich vom Eselsberg was weiß ich wohin fahre oder wenn ich nur zwei Stationen fahre. Ist es doch viel angenehmer, attraktiver, wenn ich dann einen geringeren Preis bezahle. Der ticketfreie Samstag war und ist ein Erfolgsmodell. Das hat dazu geführt, dass die Menschen umgestiegen sind in einer schwierigen Zeit, als der Bahnhof nicht mehr erreichbar war oder schwierig erreichbar war. Was damals richtig war, kann, muss auch heute richtig sein. Die Argumente sind die gleichen. Das kostet zwar Geld, aber lieber veranlasse ich die Menschen, in den ÖPNV umzusteigen, in die Stadt hier reinzufahren und zu konsumieren, in der Stadt hier irgendwas zu kaufen, bevor es eben ein Thema gibt mit der Erreichbarkeit der Brücken und der Mobilität. Und wir dürfen auch immer nicht nur an die Innenstadt denken, wir müssen auch an die ganzen Ortschaften drumherum denken, die auch ein gutes Angebot brauchen, denn wenn ich einen Umstieg auf ÖPNV will, brauche ich ein gutes Angebot, es kostet zwar Geld, aber ich muss investieren, sonst funktioniert es nicht. Linie 3 kann man machen, da gibt es aber jetzt ja anscheinend neue Förderkulissen nach Nolm und nach Wiblingen rüber, die Forderungen sind sehr alt, muss man sich die Förderkulisse nochmal anschauen, aber Ausbau des ÖPNV ist ein ganz wichtiger Punkt in unserer Stadt, wenn wir zum Umstieg mobilisieren wollen, wenn wir diesen Umstieg erschaffen wollen und Ausbau der Radwege, das darf man nicht vergessen.
Da bringt Georg, der wohnt am Ulmer Kuhberg, der bringt einen sehr guten, aber vielleicht können Sie das mit aufgreifen, einen sehr guten Aspekt mit rein. Der muss nämlich täglich pendeln und zwar zum Arbeiten nach Schweighofen und er will das auch im Grunde wissen. Auf Neu-Ulmer Gemarkung haben wir einen großen Bushersteller, der hier auch sehr stark verankert ist, auch Arbeitgeber von Tausenden von Mitarbeitern ist und Arbeitsplätze entsprechend sichert. Wäre es nicht sinnvoll, mit so einem großen Player ein nachhaltiges Buskonzept für die Region zu erschließen, wo dann alle von profitieren, also quasi auch der Georg vom Kuhberg?
Richtig, weil es auch da darum geht, nicht eine Technik zu nehmen, sondern zu schauen, was passt am besten. Und mit Evobus, ein schönes Beispiel, arbeiten wir seit Jahren zusammen. Ich finde das genau der richtige Punkt. Es geht nicht darum, einzelne Projekte voranzutreiben, sondern wirklich breit zu versuchen, möglichst viel besseres Nahverkehrsangebot zu erreichen. Ich sag mal zwei Zahlen. In den letzten 8 Jahren wurde der Zuschussbedarf des Steuerzahlers von 16 Millionen auf nächstes Jahr 32 Millionen Euro für Nahverkehr ausgebaut. Wir werden in den nächsten Jahren unglaublich hohe Summen investieren müssen, damit das Nahverkehrsangebot ausgebaut wird. Ein günstiges Ticket und ein schlechter Bus nützt mir überhaupt gar nichts. Deshalb, der Ansbacher verspricht immer viel, das ist jetzt ein bisschen polemisch, aber er muss natürlich als OB es ja auch entscheiden können und Tarifänderungen braucht im Ding Nahverkehrsbund eine Dreiviertelmehrheit. Und seine Vorschläge kosten im Jahr 2 Millionen Euro. Jetzt würde ich gern auch jedem günstigere Tickets versprechen. Aber ich mache mich immer ehrlich und sage, okay, wenn wir wirklich den Umstieg auf Nahverkehr wollen, dann müssen wir richtig viel Geld in die Hand nehmen und Nahverkehr ausbauen. Und dann, glaube ich, wird's auch was mit dem Umstieg. Der Samstag wurde wissenschaftlich begleitet, hat am Samstag den Umstieg gebracht, aber von Montag bis Freitag nichts. Weil wenn wir gemeinsame Nahverkehrspläne machen, dann müssen wir mehr Nahverkehr, mehr Busse und übrigens auch mehr Busfahrerinnen und Busfahrer ermöglichen. Ich habe jetzt unterschrieben, dass die Busfahrer 10% besseren Tarif bekommen, damit wir mehr Busfahrerinnen und Busfahrer zu uns bekommen. Das heißt, es ist ein breites Maßnahmenbündel. Ich glaube, wir müssen uns ehrlich machen, uns darauf konzentrieren, dass das Angebot besser und klimafreundlicher wird. Und wenn wir das in den nächsten Jahren machen, wird der Steuerzahler richtig viel mehr Geld aufbringen müssen, weil keine Rechnung bleibt offen. Jede Rechnung muss bezahlt werden. Und da muss man sich ehrlich machen, der Staat kann nicht immer nur kostengünstigere Angebote schaffen. Er gibt besser sein Geld aus in den Ausbau des Angebots, gerade im Nahverkehr.
Also einigen wir uns drauf, ÖPNV, natürlich der Ausbau, er muss weiter vorangetrieben werden und dann quasi wirklich mehrgliedrig, also in allen Sparten, in allen
Evobus
Sektoren.
Evobus hat in Neuem jetzt einen Schwerpunkt batterieelektrische Busse. Ich freue mich da richtig drauf, auch über die Bestandsgarantie bei Evobus. Und wir hoffen, dass wir diese Busse nutzen können, um einen klimafreundlichen Nahverkehr auszubauen.
Nur nochmal als Ergänzung, wenn gesagt wird, ich verspreche so viel, das mag ja sein, aber es gab es ja schon mal. Also das heißt, es ist jetzt keine Quadratur des Kreises, den ticketfreien Samstag wieder einzuführen. Den gab es schon mal. Da haben alle gesagt, das ist richtig, das machen wir. Und was jetzt damals richtig war, soll jetzt heute dann falsch sein. Und dann das soll man nicht bezahlen können. Das verstehe ich nicht ganz. Und ein Kurzstreckenticket, das ist jetzt auch, also das können wir bei unserem Haushalt leisten. Und das dieses Ausspielen, ich mache einen billigeren Ticketpreis gegen ein besseres Angebot. Das eine würde das andere ausschließen. Das ist natürlich falsch. Wir brauchen natürlich beides.
Ja, ja, der Hansbacher verspricht es, aber der Gemeinderat muss es halten. Ja. Also wenn ich als OB was verspreche, will ich auch selber das Versprechen einlösen. Und in dem Fall entscheiden das aber andere. Deshalb kann man sich dafür einsetzen. Aber versprechen kann man ja nur, was man selber einhalten kann.
Okay, wir sehen schon Mobilität, großes Thema. Jetzt haben wir noch gar nicht über die vielen Fahrradfahrer, die es mittlerweile auch gibt. Da gibt es ja auch einige Pläne, entsprechend natürlich Ausbau des Radwegenetzes mit dem Fahrradhighway und. All das natürlich auch große Themen, aber die können wir jetzt leider nicht mehr wirklich behandeln, denn wir haben die nächsten Themen und da ist ein großes Thema natürlich, das jeden von uns umtreibt, zumindest der sich ein bisschen mit beschäftigt, das Thema Klima.
Ganz genau, da übernehme ich wieder. Klimawandel 2023 war wohl das heißeste Jahr seit der Aufzeichnung. Noch ist es ja nicht zu Ende, aber es wird, glaube ich, nicht mehr Sommer dieses Jahr werden. Im Hochsommer, da hat man vom Kampf um Schattenplätze in der Stadt gesprochen. Viele haben die Stadt auch gemieden, weil es einfach bolle heiß war. Stichwort auch neuer Vorplatz, Hauptbahnhof, der wurde Steinwüste genannt. Da konnte irgendwie keiner wirklich hin. Deswegen die Frage darauf von Francesca aus Wieblingen. Investiert Ulm genug in den Klimaschutz? Haben wir genug Grün in der Stadt? Stichwort eben Steinwüste, Hauptbahnhof. Sie waren zuletzt, Herr Zisch, in dem Fall?
Ich hätte auf dem Hauptbahnhof gern auch viel mehr Bäume gesehen. Nur unter dem Hauptbahnhof haben wir eine große Tiefgarage. Das heißt, die Möglichkeiten, dort Bäume zu pflanzen, sind begrenzt. Und dann muss man einfach wissen, dort bewegen sich am Tag 30.000 bis 50.000 Menschen. Das heißt, wir haben eine Verkehrsfläche. Die Leute kommen aus dem Bahnhof raus, wollen in die Innenstadt. Es ist immer ein Ausgleich der verschiedenen Interessen. Am Hauptbahnhof werden wir grün sehen, aber nicht so, wie man sich's gerne vorstellt, in einem innerstädtischen Platz, wo grüne Inseln sind, Aufenthaltsqualität stattfindet. Dazu ist der Hauptbahnhof einfach die größte Mobilitätsdrehscheibe in der ganzen Region. Da muss man sich ehrlich machen. Das Thema Grün in der Stadt ist ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Auch von mir sagen wir grün, leise, sauber. Und deshalb spielen da die öffentlichen Plätze in der Stadt eine ganz große Rolle. Jetzt nehme ich ein Beispiel. Sie kennen vielleicht schon die neuen Planungen der Fußgängerzone, wo zwei Baumreihen geplant sind, wo es um Wasser geht, wo es auch darum geht, dass man mehr Bänke hat, damit immer mehr ältere Menschen sich auch mal hinsetzen können. Und trotzdem sicherstellt, dass beispielsweise Geh- und sehbehinderte Menschen sich trotzdem sicher durch die Fußgängerzone bewegen können. An der Fußgängerzone und der aktuellen Planung kann man gut sehen, wie wir eine neue Vorstellung der Stadt entwickeln, indem mehr Grün, auch mehr Aufenthaltsqualität dazu führt, dass diese Erhitzung eingedämmt wird, aber gleichzeitig eben auch das Lebensgefühl in der Stadt verbessert wird. Und darüber hinaus gibt es viele Maßnahmen, die wir ergriffen haben oder weiter ergreifen, die mir auch sehr wichtig sind. Wenn es um öffentliche Plätze geht, denken Sie mal an den Judenhof. Das war vor 20 Jahren noch ein Parkplatz und jetzt hat der Aufenthaltsqualität mit Außengastronomie. Wir brauchen also für jeden Platz eigene Ideen und gerade deshalb habe ich den Innenstadtdialog auf den Weg gebracht, weil das geht nur, wenn man es zusammen diskutiert. Also nicht nur die Stadt sagt, was sie alles hat, haben will, sondern wir müssen es gemeinsam diskutieren und der Innenstadtdialog, letzter Satz, hat das Ziel, eine gemeinsame Vorstellung zu entwickeln mit der Bürgerschaft, mit dem Handel, mit der Gastronomie. Wie soll unsere Innenstadt 2030 aussehen? Und das Thema Grün und das Thema Klimafolgenanpassung spielt da eine zentrale Rolle.
Herr Ansbacher.
Kommunaler Klimaschutz ist das Zukunftsthema schlechthin, weil wir unsere Stadt auf die Auswirkungen, die Sie gerade beschrieben haben, ja auch umbauen müssen. Eine Stadt heute sieht anders aus wie die in 20 oder 30 Jahren, weil sich das Klima auch verändert. Und deswegen wird sich auch das Bauen verändern. Die Städte werden sich anders darstellen in ein paar Jahrzehnten als heute. Und wir spüren ja die Auswirkungen, haben Sie gerade beschrieben, jetzt schon. Also was können wir tun? Da sind wir uns, glaube ich, gar nicht so weit auseinander. Wir brauchen mehr Grün in der Stadt, mehr Bäume, wir brauchen mehr Fassadenbegrünung und sowas wie den Kornhausplatz brauchen wir einfach nicht mehr. Einfach so Betonwüsten, wo Stahl ist und Beton und keine Aufenthaltsqualität. Das ist keine moderne Stadt mehr. Eine Stadt muss auch an Überhitzung denken. Da müssen wir alle Maßnahmen auch baulich umsetzen, die eine Stadt herunterkühlt, weil wir einfach die globale Erwärmung haben und die zeigt sich auch in unserer Stadt. Aber dazu gehört eben auch Ausbau der erneuerbaren Energien, Photovoltaik. Dazu gehört ein gutes ÖPNV-Angebot, was wir haben. Klimaschutz hat ja viele Aspekte und da gehört aber auch der eigene Wohnungsbau dazu, das eigene Verhalten gehört dazu, Ausbau der Fahrradwege, das gehört alles als sozusagen einzelne Bausteine zusammen. Aber unsere Stadt muss grüner werden in dem Sinne, dass wir viel mehr Grün spüren und auch unsere Stadt muss anders aufgestellt sein diesbezüglich. Schwammstadt, wir müssen viel mehr Flächen entsiegeln und viel mehr Grün dort anbieten. Unsere Stadt ist zu betonlastig immer noch. Das ist einfach, es stimmt, wir haben die Bahnhofstraße, Hirschstraße wird anders aussehen in der nächsten Zeit. Das ist richtig, das ist aber auch dringend notwendig, weil wenn sie woanders sind, zeigt sich das, die Visitenkarte der Stadt völlig anders. Also da gibt es viel zu tun und man muss auch dementsprechend auch ein Fassadenbegrünungsprogramm, mehr Geld hineingeben und auch mehr Bäume in der Stadt auch pflanzen, Stadtbäume pflanzen. Das dauert nämlich seine Zeit, bis die alle stehen. Also da, wie gesagt, das ist der größte Ansatzpunkt für die Zukunft unserer Stadt.
Da haben wir nachher auch noch einen ganzen Themenblock zu, nämlich Visionen und Zukunft. Ich habe auch noch aus dem Block Klima eine ganze Menge Fragen. Ich nehme aber jetzt nur noch eine raus, okay, damit wir weiterkommen. Und zwar haben wir auch ganz viele grüne Flächen bei uns in der Stadt. Andere Städte beneiden uns um die Donau, dass sie so einen großen Fluss haben mit so viel Grün. Friedrichsau, Donauwiese. Die Frage von Kemal aus der Oststadt ist, Ulm hat Donau und Blau, beides wird zu wenig bespielt. Wann kommt da mehr Gastronomie, mehr Sitzmöglichkeiten und mehr Sitzplätze, Herr Zisch?
Also beim Donaustrand als Beispiel bin ich dafür, dass wir den machen, weil wir es dann in der Hand haben. Aber ganz grundsätzlich, wir reden über zwei Themen, die konsumfreie öffentliche Raum und den öffentlichen Raum mit Außengastronomie. Wir haben in den letzten Jahren, und es war mir sehr, sehr wichtig, zusammen vor Ort mit den Gastronomen vernünftige Lösungen zu suchen. Ich glaube, wir müssen wirklich darauf achten, dass es öffentliche Räume gibt, in denen man sich niederlassen kann, ohne zu konsumieren, ohne was bezahlen zu müssen. Wir müssen Orte haben, die ruhig sind, bei denen man auch gemütlich hinsitzen kann, ohne dass viel Remedeme ist. Und wir brauchen Orte, bei denen auch was los ist. Das ist okay. Deshalb glaube ich, es gibt nicht die eine Antwort. Es gibt eine Antwort, die die Orte identifiziert und auch respektiert. Ich sage nochmal, der Judenhof, der Lederhof haben wir noch viel zu tun, aber da haben wir jetzt auch viele tolle Ideen entwickelt, wie man den Lederhof aufwerten kann. Und so gibt es ganz, ganz viele Beispiele in der Stadt. Deshalb sage ich nochmal, habe ich den Innenstadtdialog auf den Weg gebracht, weil ich glaube, das muss man am konkreten Beispiel mit der Bürgerschaft, mit dem Handel, mit der Gastronomie diskutieren und dann nicht nur radikal das eine oder das andere wollen, sondern eine schöne Mischung haben, weil die Stadt lebt dort davon, dass sie vielfältig ist, dass man sich den Platz raussuchen kann, wo man gerne ist und jeder ist halt, der eine ist dort gern, wo viel los ist und der andere hat es vielleicht ein bisschen ruhiger, Rosengarten als Beispiel. Die Stadt lebt von der Vielfalt und vom vielfältigen Angebot und auch bei der Gastronomie, glaube ich, ist es so, dass nicht jeder Platz Gastronomie verträgt und an anderer Stelle, wir glauben nochmal schauen müssen, was kann man zusätzlich tun. Ich denke jetzt gerade an diesen Ort hinterm Judenhof, da kann ich mir vorstellen, dass da die Gastronomen, die außen rum sind, Damburger zum Beispiel, dass die den öffentlichen Raum bekommen, um dort Kunst und Kultur zu machen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, das würde diesem Ort gut tun. Also ein bisschen kreativ sein, aber nicht pauschal, sondern mit den Leuten reden und sagen, lass uns überlegen, gerade beim Damburger, lass uns da mal überlegen, was kann man da mit Kunst und Kultur machen, dass dieser Ort ein toller, ein schöner Ort wird für die, die dort genauer auch hinwollen.
Schön, Herr Ansbacher.
Donau und Blau gehören einfach zu unserem Freizeitwerden und unserer Stadt mit dazu. Die müssen wir einfach viel mehr mitdenken. Da sind wir einfach noch viel zu weit weg von diesem Fluss. Es gibt zwar ein paar Möglichkeiten, an den Fluss hinunterzusitzen, aber so richtig als Freizeitwert nutzen wir die Donau eigentlich nur zu unserem Schwermontag, Nahbade und so weiter, wenn da richtig unten was los ist. Aber man kann sich da unten aufhalten, man ist da unten unterwegs. Aber ich finde, ein Donaustrand hat ja zwei Aspekte. Einmal beim Hans-Lorenzer-Zentrum. Unten gibt es ja auch so eine Möglichkeit, einen Donaustrand einzurichten. Das finde ich gut. Oben genauso hier am Fischerviertel runterwärts gibt es ja auch eine Möglichkeit, da gibt es die Donauwiese direkt gegenüber. In Neulen gibt es ein gastronomisches Angebot, ein relativ niederschwelliges. Die haben da einfach einen Kiosk hingestellt mit ein paar Liegestühlen drumherum, wird super angenommen auf der Neulmer Seite. Warum können die Neulmer das und wir nicht? Ich finde es gut, wenn wir da nämlich ein gastronomisches Angebot dort platzieren, schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Erstens gibt es da ein tolles Angebot, man kann sich da aufhalten und zwar ohne Konsumzwang, das ist wichtig. Und zweitens kann man da gleich für mehr Sicherheit und Sauberkeit in dieser Ecke auch sorgen. sorgen, wenn sich einer um diese, sage ich mal, Ecke kümmert. Also da gibt es, glaube ich, gute Möglichkeiten, die Donau mehr zu nutzen und dieses tolle Angebot, unser Alleinstellungsmerkmal Fischerviertel, Donaustrand, Blau, besser zu nutzen. Da haben wir noch, glaube ich, Luft nach oben. Das wäre, glaube ich, ganz gut, wenn wir das machen würden.
Wäre schön, ja. Ich glaube, es geht auch darum, die Friedrichsau so ein bisschen hochzuziehen, quasi die ganze Donau.
In die Stadt hinein, ja.
Harry.
Wir wollen reden über Visionen, über die Zukunft. Wie wird sich das Gesicht der Stadt verändern? Großes Stichwort immer wieder zu lesen und zu hören. Natürlich die Landesgartenschau 2030. So lang ist es gar nicht mehr hin. Sind jetzt noch gut 7 Jahre. Und da hat Ramon aus der Stadtmitte im Grunde einen rausgehauen. Er sagt, glauben Sie wirklich, dass bis 2030 alle Großbaustellen fertig sein werden? Oder wird 2030 nicht eher eine Landesbaustellenschau statt eine Landesgartenschau? Ja? Also der hat, glaube ich, die Schnauze voll von den Baustellen. Und es kommen ja erst die Großen oder weitere Großen kommen ja erst noch an den Tisch.
Also ich bin sehr sicher, wenn jemand Großbaustellen kann, dann sind es wir. Wir haben es nämlich bei der Linie 2 und am Bahnhof schon gezeigt. Und natürlich, also ich würde gern jedem versprechen, es gibt keine Baustellen in der Stadt. Problem ist nur, wenn wir nicht dafür sorgen, dass die Stadt funktioniert und immer modernisiert wird, dann haben wir in den nächsten Jahren gesperrte Brücken und keine funktionierenden Brücken. Ganz viele der Baustellen haben wir uns nicht rausgesucht. Die Wahlstraßenbrücke kann man noch ein paar Jahre befahren und dann ist sie kaputt. Und es wollte doch von uns keiner, dass die Wahlstraßenbrücke gesperrt wird. Das heißt, eine vorausschauende Stadtpolitik geht die Herausforderungen an, auch wenn es mal wehtut. Bei der Landesgartenschau, natürlich, da haben wir uns unglaublich viel vorgenommen, weil wir Stadtumbau in bester Form machen. Und dieses Großprojekt wird ambitioniert sein. Und wir müssen uns anstrengen. Und keiner von uns hat Spaß an den vielen Staus, die da entstehen, weil es natürlich an der Hauptschlagader der Stadt ist. Aber wenn ich jetzt mal überlege, der Ausblick, ich sage jedem, mach die Augen zu und träum von dieser wunderbaren Landesgartenschau, von diesem Umbau von der Adenauerbrücke bis zum Lehrer Tal. Und wenn ich mir vorstelle, was da sich entwickeln kann, ist das wirklich Stadtentwicklung in der besten Form. Nochmal, Baustellen mag keiner, aber wenn ich ein Haus habe, was 70 Jahre alt ist, dann habe ich es wahrscheinlich schon mal saniert. Und was wir jetzt tun müssen, auch wenn es wehtut, ist unsere Infrastruktur in Ordnung zu bringen, weil nur eine Stadt, die eine funktionierende Infrastruktur hat, funktioniert auch in Wirtschaft, Arbeitsmarkt, Leben, Wohnen, Arbeiten. Alles das funktioniert nur, wenn die Stadt funktioniert. In der Kommunikation haben wir in den letzten Jahren aufgerüstet, wir haben eine extra Abteilung, die kommuniziert und wir haben gerade unsere Leute zusammengespannt, um möglichst noch besser kommunizieren zu können, damit die vielen Baustellen nicht zur wirklichen Last werden. Aber bei der Linie 2, letzter Satz, haben wir gemerkt, ein Jahr vorher haben die Leute richtig Lust auf die neue Straßenbahn bekommen. Und kaum war sie fertig, haben sich alle gefreut. Und ich glaube auch, die Landesgartenschau wird der Lohn für diese ganzen Mühen in den nächsten Jahren sein, dafür, dass wir die Stadt erneuert haben, umgebaut haben und wirklich zukunftsfähig verändert haben.
Hans, war die Frage natürlich auch an Sie. 2030 die Vision, jetzt haben wir natürlich die Landesgartenschau, aber wir haben auch noch die Riesenbaustelle natürlich weiter vorne, die Adenauerbrücke. Viele befürchten einen Verkehrskollaps, zum Beispiel Peter aus Wieblingen, der fragt, wann hören endlich diese unsäglichen Baustellen und Verkehrseinschränkungen auf? Er sagt, er steht jeden Morgen und jeden Abend im Ulmer Verkehr, irgendwo bleibt er stecken. Wie können wir es in den Griff kriegen? Also klar, es muss viel gebaut werden, die Brücken sind marode und wir haben große Pläne. Landesgartenschau hinterher wird schön, aber was können wir jetzt den Leuten anbieten, jetzt aktuell?
Also die einfachste Antwort wäre natürlich zu sagen, wir bauen den ÖPNV aus, aber das geht natürlich nur in gewissen Bereichen und gewisse Personen müssen einfach mit dem Auto unterwegs sein, weil das Angebot nicht passt. Deswegen brauchen wir die Regio-S-Bahn, deswegen müssen wir da auch in die Breite reingehen und die Mobilität stärken. Ein entscheidender Punkt wird aber auch sein, wie wir die Baustellen kommunizieren. Das ist richtig, weil wir werden um diese Baustellen nicht herumkommen. Die haben wir uns ja nicht ausgesucht. Die Brücken sind nahezu gleichzeitig marode geworden und müssen saniert werden. Da nehmen wir richtig viel Geld in die Hand und haben gleichzeitig die Chance genutzt, einen Stadtumbau zu machen, den es, glaube ich, nach dem Zweiten Weltkrieg noch nicht mal gegeben hat. Indem wir nämlich eine ganz große Verkehrssünde, die es damals gab, so wird es immer genannt, nämlich die B10 mitten durch die Stadt durchzuführen, verträglich, ökologisch richtig in den Tunnel hineinzuführen, dann große Grünflächen freizuräumen und dann auf der anderen Seite wieder hochzukommen. Das ist das größte Infrastrukturprojekt, was wir nach der Linie 2 gehabt haben. Ich würde sagen, davon
Das teuerste, ich glaube, über 100 Millionen allein diese Maßnahme.
182 Millionen, da ist teilweise aber noch die Landes- und Bundesförderung mit dabei. Aber natürlich lassen wir uns das auch was kosten, das ist auch richtig. Und natürlich ist die Landesgartenschau 2030 schon ein sehr ambitioniertes Ziel. Aber da müssen wir richtig ran, weil das ist unser aller Ziel. Er unterscheidet uns, glaube ich, jetzt wenig. Das aber hinzubekommen, wird entscheidend sein. Aber wir dürfen eins nicht vergessen, wenn es um Visionen 2030 geht, es geht nicht immer nur um die Innenstadt. Es geht nicht immer nur um die Landesgartenschau hier in der Innenstadt. Wir dürfen nicht die Ortschaften vergessen und die Stadtteile. Ja, weil die haben nämlich immer den großen Nimbus, dass sie sagen, an uns denkt überhaupt keiner, was ist eigentlich mit uns, was ist mit unserem Kreisverkehr, was ist mit unserer Anbindung, wie sieht es da aus? Also nicht nur immer an die Innenstadt denken, das ist richtig und wichtig, haben wir alle mitbeschlossen, mitgetragen, aber auch an die ganze Stadt insgesamt. Die muss sich auch weiterentwickeln, da muss es auch einen Fokus geben, weil sonst gibt es da ein Gefälle, das wollen wir alle nicht, wenn die Egginger, die Erminger, die Einsinger, wer auch immer dann sagen, was ist eigentlich mit uns?
Das Prinzip ist, wenn in der Innenstadt viel passiert, muss gleich viel in den Ortschaften und in den Stadtteilen passieren. Das war schon das Prinzip seit 23 Jahren, jedes Jahr, wenn Ivo Gönner und ich den Haushalt angeschaut haben und jetzt auch, dass es immer eine Balance geben muss zwischen den verschiedenen Polen der Kernstadt und den Stadtteilen und Ortschaften.
Jetzt haben wir noch eine Geschichte, das auch in die Richtung Zukunft geht. Digitalisierung natürlich ein großes Stichwort. Da wollen wir jetzt gar nicht im Detail eingehen. Nur ein Beispiel aus der Praxis. Die Sandra aus der Oststadt, die hat da so ein Erlebnis gehabt. Für die Beglaubigung einer Urkunde wurde sie gleich durch mehrere Ulmer Büros quasi geschickt. Sie wurde quasi von Pontius zu Pilatus weitergeleitet. Im Grunde wusste keiner so recht, was sie tun sollten. Die Frage, wie können wir das denn grundsätzlich einfacher machen? Die Behördengänge einfacher und effizienter. Vorabtermin, hat die Sandra geschrieben, war zum Beispiel vereinbart und trotzdem fühlte sie sich ein bisschen alleingelassen. Und was können wir da machen, dass das, klar, Personalmangel gibt es natürlich auch in der Verwaltung, gar keine Frage, aber auch ein bisschen gegen den Unmut, der sich dann dadurch entsteht und hochkocht, sowohl natürlich beim Bürger als auch sicherlich bei Mitarbeitern der Verwaltung, die sicherlich auch ein Lied davon singen können.
Da müssen wir noch viel besser werden. Wir haben vor ein paar Wochen im Gemeinderat beschlossen, das hört sich jetzt technisch an, Roadmap, ganz viel Geld und vor allem viel mehr Personal einzusetzen, um dort noch besser zu werden. Bei der Beglaubigung ist es ein bisschen schwierig, weil da gilt eben das Schriftformerfordernis. Also natürlich bedauere ich persönlich immer, wenn was bei uns schief läuft, und da kann man sich gerne an mich persönlich wenden, weil ich solche Anliegen mir auch persönlich vornehme und schaue, dass das funktioniert. Da muss man jeden Tag besser werden. Aber das Entscheidende ist, dass wir richtig viel Geld, richtig viel zusätzliches Personal, wenn wir alle bekommen, einsetzen, um die Dienstleistungsqualität deutlich auszubauen. Im Bereich der digitalen Anwendungen muss man auch mal sehen, dass wir Angebote haben. Wir haben von 350 digitalen Dienstleistungen bereits 150 umgesetzt. Wir sind da im vorderen Drittel in Baden-Württemberg. Und wir sehen aber, dass die Bürgerschaft in Teilen diese digitalen Angebote noch nicht so annimmt, weil ganz viele trotzdem analog beantragen wollen. Deshalb lege ich einen großen Wert drauf. Es gibt keinen Gegensatz zwischen digital und analog, sondern wir müssen die Dienstleistungszentren weiter aufrechterhalten, ausbauen, damit jeder in der Stadt, egal wie er mit der Stadt kommunizieren will, einen guten Service bekommt.
Ganz klar, das werden Sie wahrscheinlich unterschreiben oder genauso.
Ja, wir sind halt Digitalisierung.
Vorantreiben wollen?
Ja, natürlich, weil natürlich die Kommunikation mit der Stadt ist das Entscheidende. Wir sind nämlich das Gesicht dann sozusagen des Staates. Und wenn das nicht funktioniert, dann laden natürlich alle ihren Frust berechtigterweise ab. Es gibt Einzelfälle, aber was ich in den Gesprächen mit den vielen Menschen, die ich getroffen habe, gemerkt habe, diese Kommunikation ist wirklich ausbaufähig. Da gibt es ein Riesenthema. Digitalisierung, haben wir große Leuchtturmprojekte, die funktionieren sehr gut, die sehen ganz toll aus, mit sprechenden Bäumen und so weiter, das ist alles toll. Aber im alltäglichen Anwendungsbereich mit den Menschen, wie sie dann, das haben Sie gerade beschrieben, Herr Kist, mit der Verwaltung in Kontakt treten, gibt es Probleme. Also da muss man viel mehr machen und viel mehr tun, weil wir natürlich dann auch, wenn wir Digitalisierung weiter vorantreiben, personelle Freiräume haben, die eingesetzt werden müssen, da wo wir sie brauchen, beispielsweise eben auch im Ausländeramt, beispielsweise bei den Bürgerdiensten und so weiter. Also da muss man einiges umschichten und da muss man viel mehr Geld investieren, aber wir haben das beschlossen.
So, meine Herren, jetzt haben wir viele harte Themen durchgekaut.
Jetzt kommen die Weichen.
Jetzt kommen die schönen.
Jetzt kommen ein paar nette Themen auch.
Dann kann ich den zweiten Lebkuchen beißen.
Ja, gerne. Schmeckt er gut, Lebkuchen. Herr Ansbach, Sie vielleicht auch noch.
Ich mag's. Ich muss auf meine...
Die Lebkuchen schmecken vor Weihnachten besser wie nach Weihnachten.
So ist es, genau. Wir haben genug, keine Frage. Okay, wir haben es bunter Block genannt, hat es nichts, aber wohl doch beim ersten Thema gleich auch mit Fußball zu tun. Jetzt kommen wir zu wirklich ein paar schönen Themen und wir haben die ganze Euphorie miterlebt, Aufstieg der Spatzen in die dritte Liga, auch jetzt wieder, jetzt war zwar das Spiel in Aalen, das Heimspiel, was keiner so richtig verstanden hat, okay, aber lassen wir das mal, denn Pauli hat da ein paar ganz schöne, Themen, unter anderem natürlich auch das neue Stadion.
Ganz genau, wir haben den Block bunt genannt, weil jetzt müssen Sie Witze erzählen. Nein, war ein Scherz. Kam nicht so gut an. So, also wir kommen zu Conny aus der Oststadt, die ist bekennende SSV-Ulm-Fan und die möchte von Ihnen beiden wissen, wann kommt das Ulmer Fußballstadion und wohin? Herr Ansbacher.
Also es soll kommen, da sind wir uns einig. Ich finde das richtig. Die Frage ist, wo? Es gibt die Messe, die, glaube ich, da ganz gut dafür geeignet wäre. Die Stadt kann kein Stadion selbst bauen, aber sie kann dabei helfen und sie kann einen Ort zur Verfügung stellen, wo das läuft. Ich glaube, dass der Verein das verdient hätte, dass es ein neues Stadion gibt. Das diskutieren wir drüber und ich fände das richtig, wenn das kommt. Ich würde das unterstützen.
Herr Zisch?
Ich habe dem Verein vorgeschlagen, den Messestandort zu bevorzugen, weil dort die ganze Infrastruktur ist. Das heißt, man baut nur ein Stadion, es gibt Parkplätze, es gibt Nahverkehr, also Kanäle, alles, was man braucht, um das Stadion rum, gibt es da schon. Deshalb ist es der Standort, bei dem es am einfachsten geht. Und der zweite Punkt, ich glaube, diese Vorstellung, ein gemeinsames Fußballstadion, da kann man sich ja, das kann man nur gut finden. Aber das andere ist, ich glaube schon, wir kennen ja die Geschichte des SSV-Fußball und ich glaube, die meisten sind mit mir einig. Jetzt schauen wir mal und drücken die Daumen, dass es in der dritten Liga gut geht und wünschen uns, dass es dann auch in die zweite Liga geht. Und parallel schauen wir, dass wir die besten Voraussetzungen schaffen, dass so ein Fußballstadion nicht zu einem finanziellen Wagnis wird, sondern solide aufgebaut werden kann. Deshalb ist es immer beides. Wir investieren gerade 9 Millionen ins Donaustadion, unter anderem auch damit, der SSV dort die Voraussetzungen erfüllt. Und das andere ist, wir nehmen uns gemeinsam vor, wenn wir mal die Kraft aufgebaut haben, ein gemeinsames Fußballstadion zu ermöglichen. Ich glaube, da muss man auch Realist sein und trotzdem diese Hoffnung, diese Vorstellung, diese Vision weiter verfolgen. Und Donau, die Messe unten, ist der einzige Standort aktuell, der wirtschaftlich einigermaßen funktionieren kann, weil die ganze Infrastruktur drumherum bereits da ist.
Also, sieht gut aus für ein neues Stadion. Das freut auch unseren Sportchef.
Aber das Donaustadion müssen wir trotzdem nicht vergessen.
Da dürfen alle anderen. Passiert sonst auch viel.
Das ist die gute Stube der Stadt.
Richtig.
Für Leichtathletik, für Schulsport, für alles Mögliche.
Nächste Frage ist eine nette, ganz persönliche. Welches ist Ihre persönliche Lieblingsecke? Die Frage stellt Katrin. Ihr persönlicher Lieblingsplatz in Ulm, Herr Ansbacher.
Also, ich habe zwei. Fischerviertel, Platzgasse und Zöflingen.
Das sind drei. Okay.
Also Ecke oder Platz? Also ehrlich gesagt, mein Lieblingsplatz ist oben auf dem Eselsberg, wenn man so schön über die Stadt schauen kann. Das mag ich, weil ich da so irgendwie das Gefühl habe, da hast du die ganze Stadt im Blick und nicht nur einzelne. Und dann laufe ich gern durch die Stadt. Ich habe also keinen Lieblingsplatz im eigenen Sinn. Ich laufe lieber so, also nicht durch die Hirschstraße, sondern außenrum und gehe mal da einen Kaffee trinken und halt mal da einen Ratsch. Das mache ich am liebsten. Also ich habe keine Ecke und keinen Platz, sondern einen Ort, Blick über die ganze Stadt und laufe am liebsten spazierend durch die Stadt und rede mit den Menschen.
Die letzte Frage, bevor wir zur Schlussrunde kommen, ist von Helmut aus der Oststadt und Bissle Hart. Er ist 84 Jahre alt und wohnt in der Oststadt, schreibt er, warum soll ich wählen gehen? Es ändert sich ja doch nichts. Also, warum wählen gehen?
Weil es, glaube ich, ein Privileg ist. Und das sollte man, glaube ich, schon nochmal deutlich herausarbeiten. Und ich finde, also wir haben jetzt wirklich monatelang, gab es jetzt einen OB-Wahlkampf, da konnte man sich ein Bild machen, wie die Personen sind, welche Unterschiede es gibt. Und es kommt schon drauf an, wer da vorne dran ist. Das hat schon einen Unterschied. Es mag sein, dass wir in gewissen Dingen gleiche Auffassung sind oder die gleichen Probleme sehen. Es kommt aber auf diese Person drauf an. Und ich glaube schon, dass man sein Wahlrecht, wenn man es hat, auch ausüben sollte. 40% war jetzt in Ordnung im ersten Wahlgang bei der OB-Wahl. Letztes Mal waren es knapp 43. Also, und leider ist es ja oft so, sagen die Statistiken, dass es in der Stichwahl weiter runtergeht. Das wäre schade. Also man kann nur einladen und sagen, wir lassen uns ins Gespräch gehen. Wie ist der Helmut, 84 aus der Oststadt? Lass uns mal drüber sprechen, warum Helmut da ein Problem damit hat. Ich glaube, das ist das Entscheidende, den persönlichen Kontakt mal zu suchen, zu fragen, Helmut, wo liegt dein Problem? Warum bist du so enttäuscht? Und was können wir daran ändern? Ich glaube, die Aussage, man muss einfach bürgernah mit den Menschen ins Gespräch kommen, dann kann man sie, glaube ich, auch von unserer Demokratie überzeugen. Das ist wichtig, dass die Menschen zu wählen gehen.
Ich weiß, wo Helmut wohnt. Ich stelle den Kontakt gerne her. Herr Zisch, was sagen Sie, Helmut aus der Oststadt?
Dann machen wir es gleich zu dritt. Also erstens, ganz viele Menschen in unserer Stadt kommen aus aller Herren Länder. Und da sage ich immer, ich bin froh, in einem Land zu leben, in dem freie, geheime Wahl stattfinden kann. In dem so ein Wahlkampf so offen, auch wertschätzend stattfinden kann. Das ist doch ein Privileg. Und wenn es ein Privileg ist, dann geht es nicht nur darum, dass man das Wahlrecht hat. Ich finde, dann wünsche ich mir, dass wieder mehr als 50% der Menschen dieses Wahlrecht auch in Anspruch nehmen. Der Wahlkampf hat ja den großen Vorteil, dass man wieder alle Facetten persönlich auch mitnimmt. In ganz vielen Gesprächen auch Kritik annimmt, auch Lob, das mögen wir dann auch. Aber dass alles angesprochen wird, das ist doch der große Vorteil in unserem Land, dass frei und geheim gewählt werden kann und dass wir wirklich die offene Aussprache ohne Vorbehalte machen können. Deshalb, wenn jemand sich beschwert und überlegt, warum soll ich wählen gehen, dann gibt es nur ein Rezept, sich einmischen, hingehen und alles offen sagen. Man kann mir das persönlich sagen, man kann mich anrufen, mir Mails schreiben, mir schreiben. Wir sind ja froh und dankbar darum, dass wir sehen, wo können wir was besser machen. Aber trotzdem, in einem Land, in dem man frei und geheim wählen kann, wie bei uns, ich finde, das ist ein Privileg, was nicht nur Wahlrecht heißt, sondern finde ich auch Wahlpflicht und sich einmischen.
Meine Herren, vielen Dank, wir sind gleich fertig. Zwei Sachen noch, und zwar, jetzt haben wir über viele Themen geredet, ein Ritt durch die Kommunalpolitik, wie gesagt. Gibt es denn irgendwas, was Sie jetzt sagen würden, Herr Zisch, was Ihr ganz persönliches Anliegen ist, wo Sie sagen, Mensch, das wird vielleicht, oder dieses Thema geht ein bisschen unter oder wird vernachlässigt, oder hier, das ist mein Herzenswunsch, auch jetzt, klar, wir sind in der Adventszeit, in der Vorweihnachtszeit, dies ist das Thema, was im Grunde mehr aufploppen sollte oder müsste.
Das zentrale Thema, was mich umtreibt, ist der gesellschaftliche Zusammenhalt. Erstmal sollten wir in Ulm wieder mehr stolz sein auf das, was wir erreicht haben. Dann haben wir die Kraft, auch viele Zukunftsaufgaben selbstbewusst anzugehen. Das ist so eine Botschaft, die ich ganz wichtig finde. Und dazu zählt auch, dass wir in unserer Stadt alle gemeinsam einen Beitrag leisten müssen, dass wir gut zusammenleben, friedlich zusammenleben. Und da gibt's ja ganz, ganz viele gute Beispiele. Die Arbeit in den Vereinen, das Ehrenamt, bürgerschaftliches Engagement, darüber haben wir jetzt nicht gesprochen, aber das ist für mich das zentrale Element, Ulmerinnen und Ulmer zu sein. Deshalb mein Wunsch für Weihnachten ist wirklich, dass wir dieses Friedensfest, wo so viel Krieg und Verderben und unglaubliche Sachen auf der Welt passieren, dass wir in Ulm jeder einen Beitrag leistet für ein gutes Zusammenleben, respektvoll und auch so, dass jeder einen Beitrag leistet, damit es in unserer Stadt gelingt. Dann sind wir nämlich auch stark genug, diese großen Zukunftsaufgaben anzugehen, auf ulmische Art und Weise. Nicht irgendwie abgekupfert, sondern mit eigener Identität und eigenen Vorstellungen, was die Zukunftsentwicklung unserer Stadt angeht.
Danke, Herr Zisch. Herr Ansbach, Ihr Herzenswunsch, Ihr Herzensangelegenheit?
Dass wir zusammenhalten. Ich sehe das ähnlich. Es geht um Solidarität in unserer Stadt insgesamt. Die Herausforderungen werden nämlich immer heftiger und die Ränder ziehen, im Guten wie im Schlechten, die politischen Ränder. Wir haben das Gute erlebt, dass in unserer OB-Wahl beim ersten Mal jetzt hier der Herr Langhans, jetzt sage ich mal ganz offen, jetzt nicht das Ergebnis bekommen hat, und das begrüßen wir alle sehr. Jetzt rennt er in Grimmelfingen umeinander, um den achten Wähler zu suchen. Das kann er machen, das ist aber egal. Uns geht es darum, dass wir unsere kommunale Demokratie stärken und dass wir das alles ausgehalten haben. Und dass wir miteinander gerungen haben, fair und wertschätzend, das ist wirklich gut. Aber wir werden die Herausforderung in den kommenden Monaten und Jahren haben, dass viele Menschen zu uns kommen werden, dass wir uns um sie kümmern müssen, menschlich und solidarisch. Und dass das aber ein Thema sein wird, das die Menschen wirklich bewegen wird. Da geht es um Wohnungsbau, da geht es um Unterbringung, da geht es um Kita, da geht es um Schulen, die Herausforderungen werden immer größer und immer heftiger. Und wir müssen in unserer Stadt, glaube ich, eine Kultur haben der Diskussion, des Auseinandersetzens, ohne in Gräben zu verharren und die anderen zu verdammen, nur weil sie eine andere Meinung haben. Gewisse Meinungen sind inakzeptabel, das ist okay, da kann man nicht drüber reden, aber man muss die Menschen mit ihren Sorgen, Ängsten und Nöten wirklich ernst nehmen und in den Kontakt treten. Den Austausch, bürgernah mit den Menschen auf Augenhöhe kommunizieren, dann kriegt man, glaube ich, einen guten gesellschaftlichen Zusammenhalt hin für die Zukunft unserer Stadt. Das wünsche ich mir mir sehr. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg, müssen wir aber den Zusammenhalt auch stärken und da auch investieren.
Zwei starke Schlussplädoyers, meine Herren, vielen Dank an dieser Stelle. Die Schlussfrage noch an OB Zisch. Herr Zisch, am 17. Sonntag, 17.12., der Termin ist ja jetzt eingebrannt bei allen im Hirn. Ja, Stichwahl, hoffentlich gehen auch wirklich alle wählen. Am Wahlabend, sagen wir, es ist 22 Uhr. Was macht der OB Gunter Zisch am 17. abends um 22 Uhr?
Tief durchschnaufen, einen guten Grappa auspacken und den genussvoll mit meiner Familie daheim trinken. Ob es um 22 Uhr schon reicht, weiß ich nicht, aber darauf freue ich mich, weil dann ist wieder Zeit für Gemeinsamkeit in der Familie und den wirklich guten Grappa, da freue ich mich jetzt. Ich habe die Flasche schon hergerichtet, egal wie es läuft, den trinke ich ganz sicher.
Vielen Dank.
Schlussfrage an Herrn Ansbacher, wenn Sie es schaffen, was wäre Ihre erste Amtshandlung?
Da gibt es zwei. Die erste, ich werde erstmal die Aschenbecher aus dem Büro rausräumen.
Er hat mir mal einen roten Aschenbecher geschenkt von Helmut Schmidt.
Und den packt er dann aus, oder wie?
Den schmeißt er wahrscheinlich
aus. Und das Zweite ist, ich werde natürlich erstmal sondieren und Gespräche führen müssen und dann gucken, wie man den ticketfreien Samstag einführen können.
So, wie gesagt, meine Herren, wir sind am Ende. Vielen, vielen Dank. Ein bisschen überzogen, haben aber keinen Vergleich zu Wetten, dass. Also ich glaube, wir waren nur leicht drüber. Ich glaube, das ist alles noch im grünen Bereich. Vielen, vielen Dank für die Offenheit, für die klaren Worte, für die klaren Botschaften. Ich hoffe, dass es Ihnen, liebe Hörer, ein bisschen noch was gebracht hat. Die Hauptbotschaft, und es kam auch raus am Sonntag, natürlich wählen gehen. Wir hatten eine Wahlbeteiligung 40,1% und alle wünschen sich, dass wir zumindest es schaffen, dass jeder Zweite wählen würde. Also das heißt 50% plus X, das wäre eigentlich das Ziel. Also wählen gehen und wie gesagt, nochmals vielen Dank, OB Gunter Zisch, Herausforderer Martin Ansbacher.
Vielen Dank für die Zeit und für die Möglichkeit.
Die Sendung, die wir jetzt aufgezeichnet haben, wird unmittelbar wahrscheinlich innerhalb der nächsten 10 Minuten auch als Podcast verfügbar sein. Das heißt, Sie da draußen auch danke, dass Sie alle da waren, können das alles nochmal anhören, wenn Sie möchten und erzählen Sie Ihren Freunden, Verwandten, dass Sie auch alle schön wählen gehen. Ich sage ganz herzlichen Dank auch den beiden Kandidaten, die gerade hier sind, Ihnen da draußen, unserem Team, die Regie, die Programmleitung, online alle. Donau 3 FM ist übrigens ein saugeiles Team, wollte ich mal laut sagen. Herzlichen Dank
und
schönen Abend noch.
Tschüss.
Dankeschön.
Das Donau 3 FM Wahlspezial.
Wer führt Ulm in die Zukunft?
Donau 3 FM.